ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
3 Jahre ist es her, dass bei der Jahrhundertflut in Deutschland über 180 Menschen gestorben sind. Am schlimmsten betroffen das Ahrtal. Dort hat Dennis Prosser, Luftretter bei der Bundeswehr, mit seinem Team etwa 100 Menschen aus den Fluten gerettet. Herzlich willkommen, Leute. Dennis Prosser, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Prosser, auch nach 3 Jahren, nach einem Einsatz wie diesem, gibt es bestimmt Bilder, die einem nicht aus dem Kopf gehen. Wie ist es bei Ihnen? Welche Bilder verfolgen Sie bis heute?
Das ist, glaube ich, eine Situation gewesen, die kann man sich auch heute gar nicht vorstellen, wenn man nicht live vor Ort gewesen ist. Das sind Bilder, ich habe mich mit Leuten unterhalten und ich kann das absolut auch so bestätigen, das wird man hier in Deutschland nicht erwarten, dass das so jemals irgendwie passieren könnte. Wir sind verhältnismäßig häufig in der Gegend unterwegs, weil wir in Nörvenich unter anderem stationiert sind. Das ist so ganz grob bei Köln, 20 Minuten circa entfernt. Und man kennt natürlich schon die Gegend so ein bisschen. Man sieht es relativ häufig von oben. Und wenn du drüber fliegst und einfach gar nichts mehr wieder erkennen kannst, teilweise Brücken fehlen, die vorher da gestanden haben, der Unterschied ist, glaube ich, somit das Markanteste.
Was war denn von all diesen Bildern, die Sie da gesehen haben, die Bilder, die Ihnen am nachdrücklichsten in Erinnerung geblieben sind?
Bezüglich Menschenrettung ist mir natürlich einiges hängen geblieben. Aber was mir besonders irgendwo auch heute noch in Erinnerung bleibt, sind 3 Pferde. Diese große braune Suppe, wo nicht wieder zu erkennen war das ein alter Pferdehof, war das vielleicht eine Straße oder ähnliches. Das Einzige, was man gesehen hat, war diese braune Wasserfläche und 3 Pferdeköpfe, die da herausgeschaut haben. 3 Pferde, die dicht aneinander gestanden haben, aber du hast den Tieren schon deutlich ansehen können, die wissen genau, was jetzt passiert. Wir sind drüber geflogen, ungefähr 2-3 Minuten später haben wir umgedreht, weil wir in die andere Richtung wieder zurückverlegen mussten und die Pferde waren weg. Also alleine diese Pferde, die nebeneinander standen, wo nur noch der Kopf aus dem Wasser schaute, alleine dieser Blick ins Gesicht, die wussten genau, was jetzt passiert.
Und von den Menschen, die Sie gerettet haben, gibt es da eine Situation, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es ist mir definitiv eine Situation in Erinnerung geblieben. Viele, aber das ist somit das Markanteste, was ich da mit rausgenommen habe. Wir sind eine Ortschaft entlang geflogen und wir haben relativ viel auf Zuruf gearbeitet. Das heißt, die Leute haben sich bemerkbar gemacht und gezeigt, ich bin in Lebensgefahr oder ich bin in Gefahr. Und wir mussten dann von oben entscheiden, wo ist es am akutesten, wo können wir am ehesten helfen. Und in einer Situation sind wir eine Ortschaft entlang gefahren und vermutlich war es eine Straße, man konnte es nicht mehr so ganz erkennen, weil diese braune Suppe einfach alles überspült hat. Du hast gesehen, alle 10, 15 Meter circa stand eine Straßenlaterne, aber an einer dieser Laternen in den Fluten hielt sich eine Frau über Kopf an dieser Laterne fest. Und wir wussten genau, wenn wir da jetzt nicht sofort hinfliegen und sie aus dem Wasser ziehen, dann wird sie irgendwann loslassen, weil die Kräfte versagen und dann ist sie weg.
Aber Sie haben es geschafft, sie zu retten.
Wir haben es geschafft.
Wie oft waren Sie seit Ihrem Katastropheneinsatz von vor 3 Jahren noch im Ahrtal oder haben das Ahrtal überflogen?
In Zahlen könnte ich es jetzt nicht nennen, aber wir sind schon relativ regelmäßig in dem Gebiet. Sei es durch Übungsflüge, dass wir in der Gegend entlang fliegen oder über diese Gegend fliegen. Sei es, dass wir zu Einsätzen vielleicht sogar auch in diese Gegend gerufen werden. Das kommt häufiger vor.
Und wenn Sie die Bilder von heute, wenn Sie drüber fliegen, vergleichen mit den katastrophalen Bildern, die sich Ihnen vor 3 Jahren dargeboten haben, überwiegt da eher das Erstaunen, was alles wieder aufgebaut wurde in der Zeit oder die Trauer, dass die Spuren der Katastrophe vermutlich noch lange zu sehen sein werden?
Es ist beeindruckend zu sehen, dass da, wo wirklich alles vollkommen zerstört war, wo die Gemeinschaft es geschafft hat, jetzt das Leben wieder blühen zu lassen. Aber es ist auch absolut erschreckend zu sehen, dass da, wo das Leben geblüht hat, heute einfach nichts mehr steht. Also wie gesagt, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn man sieht, wie schnell es geschafft wurde, neue Brücken aufzuziehen, Straßen wiederherzustellen, vielleicht teilweise sogar neue Häuser zu bauen. Aber es ist schon erschreckend zu sehen, dass es teilweise auch Landstriche gibt, wo es heute noch genauso aussieht wie vor 1, 2, teilweise 3 Jahren.
Haben Sie noch Kontakt zu Menschen, die Sie damals gerettet haben?
Nein. Da muss ich auch fairerweise dazu sagen, wir suchen keinen Kontakt, weil wir natürlich nicht wissen, wie wollen die Leute mit dieser Situation umgehen. Und wir wollen uns da auch nicht aufzwingen, nicht ins Bewusstsein drängen. Da suchen wir keinen Kontakt und haben auch keinen Kontakt gehabt.
Das heißt, Sie bekommen auch kein Dankeschön explizit?
Das brauchten wir nicht. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie jemanden mit der Seilwinde hochgeholt haben oder über eine Straße geschattelt haben oder ähnliches, teilweise ist das Wort Danke gefallen, teilweise war das überhaupt nötig. Das ist nicht nötig.
Lassen Sie uns mal über die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 sprechen, also heute vor 3 Jahren. Da prasselten solche Wassermassen herunter, dass alleine im Ahrtal über 135 Menschen gestorben sind, 9000 Häuser und 100 Brücken zerstört wurden und 17.000 Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. als diese Wassermassen damals aufs Ahrtal runtergeprasselt sind. Wann ging die erste Warnmeldung bei Ihnen ein?
Die ersten Meldungen erreichten uns Mittwoch vom 14. auf den 15. Wir haben selber noch Späße gemacht. Es hat extrem stark geregnet. Es haben sich draußen Pfützen gebildet, in die ich mit meinem kindlichen Humor auch noch reingesprungen bin. Da hat von uns keiner absehen können, was da jetzt auf uns zukommen würde. Und in der Nacht vom 14. auf den 15. erreichten uns auch dann schon die ersten Hilferufe.
Und Sie waren in Niederstetten. Das ist wie weit entfernt von dem Ort?
Ich war stationiert in Nörvenich. Das ist bei Köln.
Also eigentlich, Sie waren ganz dicht dran. Es war auch klar, Sie haben eine Seilwinde im Hubschrauber. Die hessische Polizei, die das Gebiet überflogen hatte, hatte keine. Warum sind Sie da nicht gleich gestartet?
Das war nicht möglich. Wir hatten Gewitterzellen teilweise direkt bei uns über dem Flugplatz stehen. Wir hatten Gewitterzellen teilweise direkt drumherum stehen. Es war für uns schlicht nicht möglich, da herauszustarten. Wir wussten, es sind Leute akut in Lebensgefahr, die auch teilweise um Hilfe gerufen haben. Wir hatten das Equipment, wir hatten die Fähigkeiten und wir kamen nicht hin.
Auch ein furchtbares Gefühl wahrscheinlich, wenn man dann da steht und nicht hoch kann.
Ich glaube, frustrierend ist das einzige Wort, das ich nutzen kann, ohne ordinär zu werden. Furchtbar.
Und der hessische Hubschrauber konnte starten, weil dort keine Gewitterzelle drüber war auf dem Startplatz.
Die Kameraden in Niederstetten von uns wurden da schon teilweise alarmiert. Das muss man ja wirklich auch dazu sagen. Es war, sobald klar wurde, es kommt eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes auf uns zu, wurden schon die ersten Alarme getätigt. Je nachdem, wo der Hubschrauber stand, konnte er dann natürlich rausstarten. Aber fast alles, was in näherer Umgebung war, war von diesem Gewittern selbst auch betroffen.
Oder hatte keine Seilwinde. Ne? Das war das zweite Problem. Wieso ist es mit dem Hubschrauber so schwierig, bei Gewitter zu starten? Ich glaube, beim normalen Flugzeug ist es gar nicht so ein Problem, oder? Da hat man diesen faradayschen Käfig, da ist man ja eigentlich relativ sicher im Gewitter.
Flugzeuge bewegen sich aber auch natürlich in ganz anderen Höhenbändern, das muss man auch dazu sagen. Der Hubschrauber, den wir nutzen, das ist einer der modernsten, den es in Deutschland gibt. Wir sind technisch extrem gut ausgerüstet. Wir haben eine wahnsinnig gute Wetterberatung, aber der Blitz schlägt bei uns nur einmal ein. Dieser Hubschrauber ist mittlerweile so technisch aufgestellt, dass extrem viel auch über Computer läuft. Die Technik extrem, ich will nicht sagen anfällig ist, also sie kann extrem viel ab. Aber wie gesagt, ein Blitzschlag im Hubschrauber, den hast du nur einmal und dann können wir auch keine weiteren Leute mehr retten.
Sie haben also die ganze Zeit gehofft, losfliegen zu können. Schläft man dann in so einer Nacht noch, um Kräfte zu tanken oder steht man da die ganze Zeit parat?
Nicht wirklich. Wir saßen im Endeffekt die ganze Zeit bei uns im Gefechtsstand und haben auf den Monitor geschaut und versucht, wenn wir hier rausstarten, können wir vielleicht rechts rumfliegen, können wir vielleicht links rumfliegen und haben irgendwie versucht, durch diese Gewitterzellen uns einen Weg zu bahnen, um vielleicht doch irgendwo helfen zu können. Das war schlicht nicht möglich. Wir wussten, es wird irgendwann der Augenblick kommen, wo wir losstarten können, haben wir uns darauf vorbereitet. Aber im Endeffekt haben wir eigentlich nur gehofft und versucht zu planen. Und Schlaf war da nicht mehr zu denken.
Was für Vorbereitungen trifft man für so einen Einsatz?
Wir wussten, es würde weitestgehend die Arbeit mit der Rettungswinde auf uns zukommen. Wir sind ausgestattet, fast wie ein normaler ziviler Rettungshubschrauber, so kann man sich das vorstellen. Und wir wussten so Sachen wie Beatmungsgeräte etc., das könnte gebraucht werden, aber in diesem Fall vermutlich eher nicht. Das heißt, wir haben möglichst viel aus dem Hubschrauber herausgeräumt, um möglichst viel Platz auch zu schaffen, damit wir so viele Leute irgendwo an Bord nehmen können, wie es möglich ist. Und wir haben gleichzeitig mit verschiedenen Höhenrettern und mit der Bergwacht vor Ort gesprochen. Auch wenn ich für beides ausgebildet bin, im Dienst bediene ich oben die Winde. Und wir brauchen natürlich auch jemanden, der sich unten dranhängt an das Seil, dass er halt den Patienten versorgen kann, an das Seil hängen kann, in Anführungszeichen. Und da, wie gesagt, arbeiten wir mit Bergwachten zusammen, mit verschiedenen Höhenrettern. Die haben wir alle vorinformiert, vorgebrieft, dass wir, sobald es irgendwie möglich ist, direkt rausstarten können.
Dass so wenige Hubschrauber mit Seilwinde ausgestattet sind. Sie waren dann der erste Hubschrauber vor Ort, der eben eine Seilwinde hatte und dann wirklich helfen konnte. Ja. Womit hängt das zusammen?
Jetzt kann ich natürlich nicht zu den Entscheidungen der einzelnen Träger was sagen. Das steht mir nicht zu und da habe ich auch den Einblick natürlich nicht zu. So eine Rettungswinde ist extrem teuer. Sie schaffen die natürlich nicht nur für unheimlich viel Geld an. Der Hubschrauber muss es bieten. Dann müssen sie schlussendlich das Personal schulen und sie müssen sich natürlich auch in Übung halten. Die Technik, wie man so eine Winde bedient, das ist kein Hexenwerk. Aber das muss man üben, da muss man am Ball bleiben. Da beginnt die Qualität wirklich erst mit der Erfahrung. Das ist wahnsinnig teuer und da muss man sich einfach fragen, macht das Sinn, das vorzuhalten?
Ich habe ein Video gesehen, da wurde so eine Luftrettung gezeigt und da hieß es, derjenige, der diese Seilwinde bedient, also im konkreten Fall waren das dann Sie, der hat den kompliziertesten Job. Der muss nämlich quasi multitaskingfähig sein. Können Sie mal erklären, was Sie da alles machen müssen?
Das Ganze ist wirklich eine absolute Teamarbeit. Sie haben vorne die Piloten, die darauf achten müssen, nicht irgendwie in einer Hinderniskulisse zu stehen, die versuchen, den Hubschrauber möglichst ruhig zu halten. Sie haben den Kameraden unten am Seil, entweder einen Bergwachtler oder einen anderen Soldaten, der den Patienten versorgen muss, der auch natürlich entsprechende Zeichen gibt. Für mich oben an der Winde, ich unterstütze, wo ich kann. Also ich sage dem Hubschrauber, dem Piloten, pass mal auf, wir haben noch so und so viele Meter bis zu einem Hindernis, beweg dich mehr links, beweg dich mehr rechts, beweg dich mehr nach vorne oder nach hinten. Ich fahre das Seil auf und ab und kommuniziere mit dem Retter unten am Seil. Also ich bin mehr so derjenige, der alle Teile unterstützt und schlussendlich das Seil raufbringt mit dem Patienten.
Und Sie haben da noch so eine Kamera am Arm. Für was ist die?
Man muss jetzt dazu sagen, wir als Hubschrauber vom Such- und Rettungsdienst, wir sind nicht rein für zivile Rettungsdienste da. Wir unterstützen natürlich gerne, wo wir können, weil wir auch ausgestattet sind wie ein Rettungshubschrauber. Aber unser Hauptauftrag ist halt wirklich das, oder einer unserer Hauptaufträge ist das Suchen und Finden von Luftfahrzeugen, die in Not geraten sind. Dafür haben wir natürlich nochmal ein ganz anderes Equipment. Sie haben ja das Bild online gestellt, da sieht man vorne rechts am Hubschrauber so eine kleine Kugel, wie so ein Todesstern schaut er aus. Das ist ein hochmodernes Kamerasystem, eines der modernsten, die es hier in Deutschland gibt, mit Nachtsichtgeräten, mit Wärmebildgeräten etc. damit drin. Das bediene ich dann auch von hinten, ja.
Und hat Ihnen das im Ahrtal konkret auch geholfen?
Teils. Wenn es darum ging, Patienten zu suchen und zu finden, wo wir wussten, okay, da wird sich wahrscheinlich jemand aufhalten, dann konnten wir natürlich die Suche eingrenzen und mit der Kamera relativ gut schauen.
Mit dieser Wärmebildkamera
auch. Genau, unter anderem auch mit der Wärmebildkamera. Teilweise hat es sich aber auch bewährt, als Crew gemeinsam aus dem Hubschrauber, aus dem Fenster zu schauen und einfach sich direkt ein großes Bild zu machen. Also es war ein Zusammenspiel zwischen analog und digital.
Als Sie dann am Morgen des 15. Juli aufgebrochen und über das Ahrtal geflogen sind, wie lange hat es gedauert, bis Ihnen wirklich klar war, welches Ausmaß diese Katastrophe hat?
Ja. Es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Wie gesagt, Nörvenich war zwar betroffen von Unwetter und wir hatten die Gewitterzelle drüber, aber selbst waren wir ja nicht von irgendwelchen Überflutungen so in dem Ausmaß betroffen. Wir sind gestartet in Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Flugplatz geflogen, weil da der Sammelpunkt für uns war, von dem aus alles Weitere passieren sollte. Und es hat mehrere Minuten gedauert. Wir mussten uns immer weiter dieser Situation nähern, bis uns allen dann, glaube ich, so langsam gedämmert hat, das hätten wir jetzt nicht erwartet.
Und es war vorher auch in der Kommunikation nicht so transportiert.
Und
hat die dennoch funktioniert, die Kommunikation?
Ja,
die war ja, das Handynetz hat zum Beispiel ja nicht mehr funktioniert zum Teil.
Wir sind durch unsere Leitstelle in Münster geführt worden. Wir haben natürlich militärisch noch mal ein paar andere Kanäle, über die das relativ gut geklappt hat. Wir sind auch informiert worden, dass es eine Situation ist, in der Leute wirklich akut in Lebensgefahr sind. Also wir wussten schon, die Situation ist ernst. Aber das bildlich vor Augen geführt zu bekommen, das hat wirklich ein paar Minuten gedauert, bis wir selber über diese Situation drüber standen.
Was ich mir jetzt wirklich schwer vorstelle, wenn man über so ein Gebiet fliegt, man sieht überall Not, man sieht Leute auf den Dächern stehen, die winken. Man würde am liebsten überall helfen. Wie priorisiert man da, wen man zuerst mit dem Hubschrauber rettet?
Was wirklich toll funktioniert hat, Sie haben den Polizeihubschrauber angesprochen, der keine Rettungswinde hatte. Er hat sich aber trotzdem nützlich gemacht, ganz flapsig formuliert. Der ist teilweise vorausgeflogen und hat schon geschaut, wo sind Leute in akuter Lebensgefahr und wo, despektierlich das jetzt auch klingt, können die Leute vielleicht noch einen Augenblick warten. Hat uns dann schon mal darauf hingewiesen, hier ist jemand wirklich in akuter Lebensgefahr, fliegt vielleicht zuerst dahin. Und ansonsten war es wirklich eine Einzelfallentscheidung. Wir müssten uns das von oben anschauen und haben da dann halt priorisiert, okay, der schafft es noch ein paar Minuten und wenn wir dem nicht direkt helfen, der schafft es vielleicht nicht mehr.
Wie viele Leute konnten Sie gleichzeitig in den Hubschrauber laden?
Wir müssen die Leute natürlich hochbringen und irgendwo in dieser Maschine sichern. Das hat relativ gut funktioniert, dadurch, dass wir uns vorbereitet haben und den Hubschrauber leer gemacht haben. Das bewegte sich schon so im Bereich 5 bis 6 Leute. Also je nachdem, wie viel Gewicht wir zuladen konnten, den Hubschrauber haben wir immer voll gemacht.
Und wo haben Sie die dann hingeflogen? Weil Sie wollten ja nicht viel Zeit verlieren, bevor Sie den nächsten aufladen konnten.
Wir haben sie im Endeffekt eigentlich nur dahin gebracht, wo wir wussten, sie werden nicht direkt wieder überspult. Wir haben sie nicht kilometerweit irgendwo weggeflogen, sondern haben sie nur aufgenommen, einen kleinen Kringel gezogen, in Anführungszeichen, geschaut, wo können wir sie absetzen und da dann auch direkt wieder abgesetzt.
Wie panisch sind denn Menschen in so einer Situation? Selbst wenn man die ganze Nacht auf Rettung gewartet hat, wäre es ja durchaus verständlich, dass der ein oder andere Angst davor hat, an einem ewig langen Seil zu hängen, das an einem Hubschrauber befestigt ist.
Es war erstaunlich unterschiedlich. Es gab natürlich Leute, die waren panisch. Es gab Leute, die haben sich dem Ganzen einfach ergeben, in Anführungszeichen, haben gesagt, mach mit mir, was du willst. Hauptsache, ich komme aus dieser Situation raus. Das war wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
Sie haben sogar noch 4 Hunde gerettet, glaube ich, ne?
Ja, wir haben schon ganz blöd gesagt, versucht, die Familie immer zusammenzuhalten. In den meisten Fällen, wenn es wirklich eine kleine Familie war, haben wir immer erst die Mutter hochgeholt, danach die Kinder, damit die Kinder auch ein vertrautes Gesicht haben in diesem Hubschrauber. Wenn sie das Gesicht als erstes sehen, das muss nicht unbedingt sein. Das hat gut funktioniert. Hunde, da mussten wir natürlich schauen. Wir haben typischerweise kein Geschirr, womit man so einen Hund irgendwo sichern kann oder einen Maulkorb oder ähnliches. Was aber relativ gut funktioniert hat, war eine große Sporttasche zu nehmen, den Hund darin zu sichern und wenn es irgendwie ging, mit einem Menschen zusätzlich nochmal hoch zu wünschen. Die Menschenrettung stand natürlich immer im Vordergrund, aber wenn wir den Hund zeitgleich mitnehmen können, das hat ganz gut funktioniert.
In der Sporttasche. Ja. Hatten Sie vorher schon Erfahrung mit Tierrettung? Machen Sie sowas bei der Bundeswehr?
Also Tierrettung in Anführungszeichen nicht unbedingt. Wir arbeiten relativ häufig mit Hunden, zum Beispiel mit den Feldjägern unserer Militärpolizei zusammen. Also das Zusammenarbeit mit Hunden grundsätzlich war uns schon bekannt. Aber das sind für gewöhnlich Schutzhunde, Hunde der Bergwacht oder ähnliches. Dass ein Hund wirklich so gerettet werden musste, das war eher ungewöhnlich.
Was waren denn für Sie die herausforderndsten Rettungssituationen, an die Sie sich im Ahrtal erinnern können?
Wir als Such- und Rettungsdienst der Bundeswehr arbeiten extrem viel mit dieser Winde. Wir versuchen uns täglich irgendwo zu beüben und haben ganz, ganz viele Verfahren, die jetzt auch nicht unbedingt der Norm entsprechen. Das war aber eine Situation, wo es teilweise einfach erforderlich war, entweder von diesen Verfahren abzuweichen, im Rahmen von dem, was sicher war natürlich, oder auch teilweise einfach schlicht zu improvisieren. Wenn Sie beispielsweise Leute haben, die in einer Baumkrone sitzen und sich festhalten und völlig überspült sind, dann müssen Sie natürlich improvisieren, wie kriege ich diese Leute da irgendwie raus. Da gibt es keine festen Verfahren für.
Worin lagen denn die größten Schwierigkeiten?
Die größte Schwierigkeit war zum einen erstmal abzuschätzen, wer ist jetzt wirklich akut in Lebensgefahr, wer kann vielleicht noch ein bisschen warten. Und vielleicht mit einer der größten Schwierigkeiten war auch einfach schlicht rauszufinden, wo sind noch Leute. Einige konnten sich auf Hausdächer retten, andere saßen vielleicht auf der Garage, auf ihren Autos selbst noch. Wir wussten aber natürlich nicht, sind in den Häusern vielleicht auch noch Leute.
Da hat ja dann die Wärmebildkamera wahrscheinlich geholfen.
Unter anderem. Wenn man die Grenzen kennt des Systems, dann ist es ein unheimlich gutes Tool, um noch zusätzlich zu schauen. Aber wenn beispielsweise Leute irgendwo vielleicht noch im Keller gesessen haben, was ja somit das Schlimmste ist, was du während des Hochwassers tun kannst, oder vielleicht sich irgendwo im Schlafzimmer verbarrikadiert haben oder ähnliches, die findest du auch mit so einer Kamera nicht.
Besonders schwierig stelle ich es mir vor, wenn man versucht, Menschen zu retten und die weigern sich, zum Beispiel ihre Häuser zu verlassen. Haben Sie sowas bei Ihrem Einsatz auch erlebt?
Zwei Fälle sind mir da definitiv noch in Erinnerung geblieben. Wir haben schon versucht, jeden irgendwo, ganz blöd gesagt, die Möglichkeit zu geben, mit uns da rauszukommen. Wir haben uns teilweise eine Karte bei Google Maps ausgedruckt, haben die Häuser eingekreist und die dann abgekreuzt, dass wir wussten, okay, da waren wir schon mal, da ist hoffentlich keiner mehr drin. Wir haben versucht, dann irgendwo systematisch zu arbeiten. Und teilweise bist du an ein Haus gekommen, hast den Retter am Seil heruntergelassen und ihm ist ins Gesicht gesagt worden, nein, ich komme nicht mit.
Weil?
Das können wir bis heute nicht rausfinden.
Weil die Leute einfach nicht aus dem Haus wollten.
Ja, wer weiß, was bei denen im Kopf vorgegangen ist. Vielleicht hatten sie Angst, mit dem Hubschrauber rausgerettet zu werden. Vielleicht war, ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Trotzreaktion war, aber vielleicht hatten sie auch Angst, all das aufzugeben oder zurückzulassen, was sie sich über Jahre vielleicht erarbeitet haben, aufgebaut haben. Aber es gab mehrere Fälle, in denen sie gesagt haben, holt die anderen, mich nicht.
Aber wahrscheinlich versucht mir erst noch die Leute zu überreden, ne?
Natürlich. Also wie gesagt, ich habe ja oben die Rettungswinde bedient, aber der Kamerad unten am Seil, egal wie er es formuliert hat, er hat es nicht geschafft, die Leute zu überzeugen, mitzukommen.
Und dann muss man weiterfliegen, weil natürlich andere auf Hilfe warten und man sonst Zeit verliert. Ja. Ist aber hart, damit klarzukommen, glaube ich, oder? Dass man einfach Leute, von denen man weiß, die hätte man retten können, zurücklassen muss.
Schlussendlich und vielleicht auch glücklicherweise wissen wir natürlich nicht, was aus den Leuten geworden ist. Also derjenige, der gesagt hat, ich will mich nicht retten lassen, vielleicht geht es ihm heute gut, das wünsche ich ihm natürlich. Aber in dem Augenblick waren wir erst frustriert und vielleicht sogar ein bisschen verärgert. So nach dem Motto, hier, der Retter am Seil bringt sich gerade in Lebensgefahr, um dich da rauszuholen und du sagst ihm, nö, ich komme nicht mit. Er wird seine Gründe dafür gehabt haben, ich hoffe, es geht ihm gut, das wünsche ich ihm, aber frustrierend war es schon.
Wie gefährlich ist es denn, wenn Sie sagen, der Retter da am Seil bringt sich in Lebensgefahr? Wie gefährlich ist es denn für Sie und Ihr Team, so einen Einsatz zu machen?
Wir haben da ja in absolut urbanem Gelände gearbeitet. Also wir haben überall Hindernisse stehen, sei es Stromleitungen, sei es Vordächer, die man vielleicht nicht gesehen hat. Und sie haben natürlich die reißende Strömung unter sich. Das heißt, wenn der Kamerad, der runtergelassen wird am Seil, vielleicht an der Hauskante oder ähnliches abrutscht und ins Wasser stürzt, mit Glück kann ich ihn mit der Seilwinde noch rausziehen, mit Pech überlebt er das nicht. Wenn wir Hindernisse übersehen, mit dem Hubschrauber irgendwo hängen bleiben oder ähnliches, das ist definitiv gefährlich.
Das heißt, man begibt sich eben tatsächlich auch selbst in Lebensgefahr. Haben Sie denn auch andere Retter gerettet? Weil es gab ja auch Retter, die in Lebensgefahr geraten sind.
Teilweise Feuerwehrleute, die sich wirklich selbst in akute Lebensgefahr gebracht haben, um andere Menschen zu retten. Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, wie beeindruckend das war, dass Leute sich selbst in Gefahr gebracht haben, um andere zu retten und wie viele ehrenamtliche Feuerwehrler, Rettungsdienstler etc. auf der Matte standen, obwohl sie selber betroffen waren. Also teilweise Feuerwehrleute, die sich in Gefahr gebracht haben, die Jungs, die sich in der Baumkrone festgehalten haben beispielsweise, waren Feuerwehrleute. Also Retter retten ist schon vorgekommen, aber Gott sei Dank nicht so häufig.
Jetzt haben diese Retter, aber eben auch Sie im Ahrtal Dinge gesehen, die man sonst nicht sieht und auch nicht sehen möchte. Ja. Ja, weil es konnten ja nicht alle Menschen gerettet werden. 135 sind in den Fluten ums Leben gekommen. Gilt es für Sie nach so einem Einsatz im Nachhinein Supervision oder irgendwelche psychologische Unterstützung?
Wir als Such- und Rettungsdienst der Bundeswehr, wir sind ein ziemlich familiärer Haufen, um es mal flapsig auszudrücken. Viele von uns waren in dieser Situation. Es waren am Ende ja wirklich viele Bundeswehr-Hubschrauber auch vor Ort. Wir haben uns danach fast täglich und beinahe stündlich auch ausgetauscht. Also jeder, der sich dazu äußern wollte, konnte jederzeit was sagen. Jeder, der Hilfe in Anspruch nehmen wollte, durfte es auch jederzeit tun. Wir haben einen fliegerpsychologischen Dienst, der sofort gesagt hat, wenn ihr irgendwie Gesprächsbedarf habt, sagt nur Bescheid. Das hat wirklich gut funktioniert.
Ich denke, Sie sind es natürlich auch ein Stück weit gewohnt, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen oder sich nicht vorstellen können zu sehen. Sonst wird man nicht Notfallsanitäter. Das ist das, was Sie ursprünglich gelernt haben. Ja. Und was Sie auch ein paar Jahre ausgeübt haben als Beruf, bevor Sie zur Bundeswehr gegangen sind. Hatten Sie schon ganz früh das Bedürfnis, anderen zu helfen? Oder wie sind Sie auf diesen Berufswunsch gekommen?
Nach dem Abitur, welches ich gemacht habe, wollte ich eigentlich zur Polizei. Das war allerdings zu einer Zeit, wo sich mehrere hundert Leute auf eine Stelle beworben haben. Leider wollte die Polizei mich nicht. Ich wollte aber auf jeden Fall irgendwo so ein bisschen in dieses, ich nenne es mal Blaulichtmilieu, in Anführungszeichen. Das hat mir immer Spaß gemacht, das hat mich immer beeindruckt. Und damals gab es noch den Rettungsassistenten. Das war eine Berufsausbildung über knapp 2 Jahre. Das hat relativ gut funktioniert, da einen Platz zu bekommen, Gott sei Dank. Und irgendwo bin ich in dem Beruf hängen geblieben und habe es nicht eine Minute bereut.
Und konnten Sie denn von Anfang an mit den Härten dieses Berufs auch umgehen? Denn das heißt ja im Klartext auch, manchmal nicht helfen zu können und mit ansehen zu müssen, dass ein Mensch stirbt.
Das ist leider ein Teil des Berufes, ja. Was man von außen so nicht sieht, ist, wie familiär, freundschaftlich man in diesem Milieu in Anführungszeichen miteinander umgeht. Das heißt, egal wie viele positive Situationen Sie haben, wenn Sie mal wirklich einen schweren Fall haben, man tauscht sich immer aus. Da wird keiner alleine gelassen. Also auch harte Einsätze, schlimme Einsätze oder Eindrücke, die man gewinnt, werden eigentlich immer nachbesprochen, dass man das hoffentlich nicht mit nach Hause nimmt.
Man kommt ja dann auch in Situationen zu Leuten nach Hause, wo diese Menschen keinen Besuch erwartet haben, in absoluten Notfällen und bekommt Einblicke in das Leben von Menschen, die so ganz anders leben als man selbst. Ja? Wie oft ist es Ihnen so ergangen, dass Sie dachten, da wäre noch viel mehr Hilfe nötig als nur die akute medizinische Unterstützung?
Ich glaube, jeder Rettungsdienstler wird bestätigen, wenn ich sage, dass das auch immer mehr wird. Die Situation gibt es zuhauf. Gerade wenn Sie irgendwo im Rettungsdienst einer Großstadt arbeiten, Sie sehen eigentlich beinahe täglich irgendwelche Leute, die entweder alleine vielleicht leben, keine Angehörigen mehr haben, vielleicht keine Freundschaften pflegen können, die teilweise auch total verwahrlost sind. Also soziale Fälle in Anführungszeichen, würde ich es nennen, nehmen definitiv zu.
Das setzt einem wahrscheinlich auch zu, kann ich mir vorstellen, oder wenn man das sieht.
Vielleicht sogar mehr als der typische Herzinfarkt in Anführungszeichen, wenn man sieht, da braucht jemand Hilfe oder da ist jemand, dem es nicht gut geht. Und das ist eigentlich gar nicht nötig. Das ist frustrierend und macht traurig.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie gesehen haben? Oder wie gingen Sie denn als Rettungssanitäter damit um, wenn Sie gesehen haben, da ist ein Mensch, der ist einfach ungeheuer einsam? Versucht, mit dem dann weiterzuhelfen? Oder?
Ja, bedingt. Man darf sich jetzt natürlich nicht irgendwo zu sehr an die Leute heften, in Anführungszeichen. Als Rettungsdienstler versorgen Sie den Patienten, versuchen das Ganze auch in die richtige Bahn zu lenken, in Anführungszeichen. Aber Sie können ihm nicht tagelang beistehen, so fies das jetzt auch klingt. Wenn man die Chance hat, irgendwo beispielsweise eine Versorgung anzuregen oder jenes Krankenhaus zu bringen und zu sagen, ey, vielleicht holst du den Sozialdienst oder ähnliches dazu. Das versucht man natürlich schon, aber man darf sich nicht an die Leute heften.
Jetzt hört man ja auch immer wieder von Gewalt oder verbaler Gewalt gegen Einsatzkräfte. Haben Sie das auch erlebt?
Ja. Zwischenzeitlich war ich auch immer noch im Rettungsdienst. Also ich habe dem Ganzen nie irgendwie so richtig abschwören können. Das war schon früher nicht ungewöhnlich, aber heutzutage sieht man das immer häufiger.
Aber wer ist denn dann da, pöbelt dann oder ist gewalttätig? Weil man wird ja gerufen in einer Notsituation.
Ja. Früher war es einfach der typische Depp, ganz blöd gesagt. Heutzutage ist es alltäglich. Also man wird auch teilweise von Leuten angepöbelt, wo man das überhaupt nicht erwarten würde. Und ich glaube, jeder von uns merkt, dass es allgemein ziemlich aggressiv geworden ist. Egal, ob sie sich im Straßenverkehr bewegen und angepöbelt oder geschnitten werden, im Supermarkt wird gedrängelt und geschubst. Im Rettungsdienst merken sie das natürlich umso mehr. Das ist aber kein typisches Klientel oder ein Klientel. Das kommt mittlerweile aus ganz vielen Richtungen.
Aber das sind ja dann nicht die Leute, die sie rufen, die dann pöbeln,
In Teilen. Also es gibt natürlich den, ohne ihn jetzt werten zu wollen, den typischen Betrunkenen, der dann vielleicht aggressiv irgendwie auftritt oder die typische Diskoschlägerei, die ja jeder Rettungsdienstler irgendwo kennt. Es sind aber auch teilweise Leute, die sich ärgern, dass du dein Fahrzeug ungeschickt abgestellt hast beispielsweise.
In einer Notsituation. Genau.
Die wissen natürlich nicht um die ganzen Umstände, die wissen natürlich nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn sich ein Feuerwehrmann oder ein Rettungsdienstler mit seinem Fahrzeug so dahinstellt, dann hat er sich schon was dabei gedacht. Das macht er nicht, um die Leute zu ärgern.
Gab es denn umgekehrten Einsatz, von dem Sie sagen, das war richtig schön, den mitzuerleben?
Ja, es gab viele schöne Einsätze, ja. Was mir persönlich wirklich am meisten hängen geblieben ist, war so die erste eigenverantwortliche Geburt. Das ist so eine Geschichte als Rettungsdienstler. Entweder du hast überhaupt gar keine Geburten oder du wirst damit zugeworfen. Ich hatte echt das große, große Glück, eine Geburt zu haben, in der ich wirklich mit einem ganz, ganz tollen Kollegen zusammengearbeitet habe, wo wirklich alles von vorne bis hinten so funktioniert hat, dass ich das als absolut positives Ereignis für mich abspeichern
also
konnte.
Also im Rettungswagen oder bei den Leuten noch zu Hause?
Bei den Leuten zu Hause. Bei der Frau, ich gehe jetzt mal nicht auf die Details ein, nachher erkennt sie sich wieder, ist das Fruchtwasser abgegangen und ganz viele Leute kriegen dann ja schon die Panik. Oh Gott, das Fruchtwasser ist abgegangen, jetzt ist es gleich schon soweit. Dabei ist das ja eigentlich nur ein kleiner Schritt in Anführungszeichen auf dem Weg zur Geburt. Wir sind gerufen worden, eben aufgrund des Fruchtwasserabgangs, kamen rein und der Mann sagte, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr ins Krankenhaus. Ich sage, ja, geh mal weg, lass mich mal schauen. Und dann sind wir ins Schlafzimmer reingekommen und der erste Blick hat schon gezeigt, okay, wir schaffen es wirklich nicht mehr ins Krankenhaus. Das war damals auch in einer Großstadt, in der ich gefahren bin. Wir hatten ein eigenes kleines Kinderkrankenhaus. Und das hat toll funktioniert. Die Leitstelle hat super mitgedacht, hat gleich einen Kinderarzt noch dazu gerufen. Der brauchte natürlich ein paar Minuten, bis er vor Ort war. Bis dahin war das Kind schon auf der Welt. Das hat super funktioniert.
Jetzt sagen Sie, mir macht das total Spaß. Sie machen das heute noch ab und zu. Sie waren auch nebenberuflich Dozent an mehreren Rettungsdienstschulen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dann zu sagen, das reicht mir noch nicht, Luftretter bei der Bundeswehr zu werden, fände ich noch attraktiver?
Es hat mir wirklich immer Spaß gemacht. Also ich bin da absolut drin aufgegangen. Ja, ich war sicherlich auch zwischenzeitlich mal frustriert, aber es war wirklich ein Beruf, der hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ich kann es auch jedem Zuhörer, der vielleicht noch nicht weiß, was er machen soll, echt empfehlen. Schau dir mal den Rettungsdienst an. Aber mir hat tatsächlich immer so ein kleines bisschen was gefehlt. Als Notfallsanitäter der Bundeswehr müssen wir ein jährliches Praktikum machen. Das heißt, wir sind entweder in einem zivilen Krankenhaus beschäftigt oder in einem zivilen Rettungsdienst, dass wir einfach in Übung bleiben, dass wir das Ganze nicht verlernen, was wir da mal gelernt haben. Und wir hatten eine Praktikantin bei uns im Dienst an meiner alten Rettungswache, die mir so ein bisschen was erzählt hat. Das ist die Bundeswehr als Arbeitgeber, hat mir immer ein bisschen was, ich will nicht sagen schmackhaft gemacht, aber hat mir schon die ganzen coolen Seiten erzählt. Und die war auch Luftretterin damals. Also ich habe schon live Einblick gekriegt, was noch so möglich wäre. Und das hat mich beeindruckt und ich habe gedacht, okay, das könnte das Richtige für dich sein.
Hatten Sie selbst Wehrdienst gemacht früher?
Ich war genau just zu dem Zeitpunkt wehrpflichtiger, als das Ganze eingestellt worden ist. Also ich bin noch gemustert worden, bin aber niemals eingezogen worden.
Und haben Sie es bedauert oder waren Sie damals jemand, der gesagt hat, oh, habe ich aber Glück gehabt?
Zwiespältig betrachtet. Heute als Soldat bin ich wirklich ein absoluter Befürworter der Wehrpflicht und stehe da auch absolut hinter. Damals hätte es mich, glaube ich, geärgert, wenn ich eingezogen worden wäre. Ich war frisch ausgebildet, ich war Rettungsassistent, ich habe gutes Geld verdient. Mich da rauszureißen und in die Wehrpflicht zu gehen, ich weiß nicht, wie ich da so als 18-Jähriger mit umgegangen wäre damals. Heute, glaube ich, es hätte mir nicht geschadet.
Wie viel mehr mussten Sie denn noch lernen zu dem Rettungssanitäter dazu, um Luftretter zu werden?
Ja, also ich war erst Rettungsassistent. Das gab es irgendwann nicht mehr. Das Berufsbild ist ausgelaufen oder wurde ausgelaufen lassen. Ich habe mich dann zum Notfallsanitäter weitergebildet. Und Notfallsanitäter war die Grundvoraussetzung, um auf Luftretter werden zu können. Das wusste ich, das wollte ich und ich wollte auch in diesen Bereich hinein. Es ist aber fast nicht möglich gewesen, faktisch von außen direkt in diesen SAR-Dienst hineinzustarten. Das heißt, ich habe einen ganz normalen Weg als ganz normaler Soldat in Anführungszeichen gemacht, mit einer typischen Grundausbildung, mit einer Stationierung in einer anderen Einheit, bis ich dann irgendwann Gott sei Dank auf den Hubschrauber durfte.
Das heißt, Sie sind nach wie vor auch Soldat?
Ja.
Jetzt sind Sie ja jemand, der in seiner beruflichen Laufbahn ja vor allen Dingen eines will, Menschenleben retten. Als Soldat müssen Sie im Notfall ja auch bereit sein, auf jemanden zu schießen, also einen Menschen zu töten. Widerspricht sich das nicht?
Ich glaube nicht. Wir als Bundeswehr stehen ja hauptsächlich für die Verteidigung Deutschlands ein. Ich hoffe nicht, dass es da mal irgendwie zu kommen müsste. Wenn es nötig wäre, würde ich es tun als Soldat, ja. Aber wir als Bundeswehr, als Verteidigungsarmee in Anführungszeichen, ich glaube nicht, dass sich das widerspricht.
Ich erlebe bei jungen Menschen aus meinem Umfeld, also mein Sohn ist zum Beispiel 16 und bei seinen Freunden, dass seit dem Ukraine-Krieg ein anderes, auch wertschätzenderes Verhältnis zur Bundeswehr herrscht. Wie erleben Sie das als Angehöriger der Bundeswehr? Spüren Sie das auch?
Ich bin mittlerweile auch schon ein paar Jahre Soldat. Ich merke schon, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen anders gegenüber der Bundeswehr jetzt auch positioniert. Das war früher mehr so ein, nennt es mal, wohlwollendes Desinteresse in Anführungszeichen. Man ist vielleicht mal angelächelt worden im Zug. Aber es wird deutlich mehr über die Bundeswehr gesprochen und nicht nur über die Bundeswehr gesprochen, sondern auch mit der Bundeswehr. Das merkt man.
Merken Sie auch, dass Sie zum Beispiel mehr Bewerbungen haben von jungen Leuten, die zumindest sagen, wir machen ein halbes Jahr, ein Jahr Wehrpflicht?
Das kriege ich jetzt live natürlich nicht mit, weil das bei uns über die Karriereberatung läuft. Was ich aber schon merke, ist, dass die Bundeswehr versucht, sich zu öffnen, sei es mit einem Girls' Day beispielsweise, wo junge Frauen auch einfach mal in unterschiedliche Berufe reinschnuppern können, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich merke schon, dass das Interesse an Praktika groß ist und ich merke auch schon, dass die Leute Fragen stellen. Wir haben es heute Morgen in der Kantine bemerkt beispielsweise, die Leute kommen auf dich zu und stellen dir Fragen. Das gab es früher so nicht.
Jetzt ist gesteigerte Wertschätzung ja das eine, finanzielle Unterstützung der Bundeswehr das andere. Immer wieder wurde auf die schlechte Ausstattung der Bundeswehr hingewiesen. Die Politik hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine Zeitenwende ausgerufen. Aber gerade in dieser Woche, als der neue Haushaltskompromiss der Bundesregierung öffentlich gemacht wurde, wurde klar, der Verteidigungsetat wird deutlich geringer ausfallen als erhofft. Bundesverteidigungsminister Pistorius war sehr enttäuscht, entsprechend frustriert, hat es auch geäußert. Wie erleben Sie die Reaktion in Ihrem Umfeld, bei Ihren Kameraden und in der Truppe?
Wir als Soldaten und Privatmenschen irgendwo natürlich, wir verfolgen die ganzen Diskussionen, wir verfolgen die Entscheidung und wir bilden uns natürlich auch irgendwo eine eigene Meinung. Jetzt sitze ich hier in Uniform und ich muss ganz deutlich sagen, ich stehe natürlich hinter diesen Entscheidungen, weil ich allerdings auch weiß, dass unsere militärische Führung bis hin zu unserem Verteidigungsminister Pistorius unseren Bedarf ja nicht nur aufzeigen, gerade in der Politik, sondern auch mit Nachdruck dahinterher sind, das auch umzusetzen.
Wie gut ausgestattet sind Sie denn selbst bei der Luftrettung?
Jetzt muss man dazu sagen, vor knapp 4 Jahren haben wir das Waffensystem gewechselt. Davor sind wir die alte Bell UH-1D geflogen, die aber mittlerweile auch fast 50 Jahre alt ist, mehr sogar. Und jetzt haben wir einen der modernsten Hubschrauber Deutschlands. Also wir als Luftretter, als Such- und Rettungsdienst sind extrem gut aufgestellt.
Und Sie unterstützen, obwohl das nicht Ihre Hauptaufgabe ist, die zivile Luftrettung. Wie viele Einsätze haben Sie da etwa?
Genau, also wir unterstützen, wenn wir gebraucht werden, in Anführungszeichen. Wir sind keine Konkurrenzunternehmen zum ADAC, DRF, wie sie alle heißen. Aber wenn man uns braucht, weil die Zivilen beispielsweise keine Kapazitäten mehr haben oder ähnliches, dann versuchen wir natürlich schon, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Das kommt mittlerweile verhältnismäßig selten vor, weil Deutschland extrem gut aufgestellt ist, was die Luftrettung angeht. Es gibt eigentlich keinen Flecken in Deutschland, wo Sie nicht irgendwo einen Rettungshubschrauber finden, der Ihnen da zur Hilfe kommen kann.
Das ist ja beruhigend.
Ne? Gott sei Dank, ja.
Was machen Sie denn die ganze Zeit, wenn Sie keinen Einsatz fliegen?
Wir versuchen uns natürlich irgendwo zu beüben, sei es mit der Rettungswinde, sei es mit dem Kamerasystem, aber typisch fliegerische Verfahren, irgendwo in kleine Gegenden, wo viele Hindernisse beispielsweise stehen, hineinzulanden. Da versuchen wir uns schon möglichst fort- und weiterzubilden. Langweilig wird es nicht.
Und was Sie privat noch machen, Sie arbeiten noch nebenberuflich als Ausbilder bei der Bergwacht in Bad Tölz. Was machen Sie da genau?
In Bad Tölz gibt es das ZSA, das Zentrum für Sicherheit und Ausbildung. Das ist eine relativ große Halle, stiftungsbetrieben, wo Sie alles üben können, was so Luftrettung, Windenrettung und Höhenrettung etc. angeht. Das kann man sich vorstellen wie so ein großer Glasbaustein mit 2 Hubschrauberzellen, die sich frei in dieser Halle bewegen können, auf einem Kran aufgehangen, mit einer Gondel, die da gespannt worden ist, mit hohen Bäumen, die da gestellt sind etc. Da kann man extrem viel üben, unter anderem auch diese Windenrettung. Und ich als Windenbediener bin regelmäßig in Tölz in dieser Halle zu finden und habe da Kontakt zu den Bergwachten, zu den Feuerwehrlern etc. Darf die ausbilden, was die Windenrettung angeht und kann natürlich von denen auch extrem viel lernen.
Und der Mann, den Sie am Seil hängen hatten, als Sie im Ahrtal unterwegs waren, der die Menschen dann aus den Fluten hochgeholt hat, das war ein ehrenamtlicher Bergwachthelfer, der bei Ihnen in Bad Tölz seine Ausbildung gemacht hat. War das in der Situation ein konkreter Vorteil?
Das war natürlich cool. Wir haben von vornherein die gleiche Sprache gesprochen. Es gab gar nicht groß viel zu regeln, in Anführungszeichen. Wir haben ihn natürlich nochmal auf den Hubschrauber eingewiesen, dass er einfach die Bilder nochmal frisch hatte. Aber die ganzen Verfahren, die ganzen Abläufe, die kannte er natürlich schon. Und sobald wir gestartet sind, konnten wir direkt beginnen. Das war super.
auch toll, dass es jemand ehrenamtlich macht.
Ja,
ne?
Absolut. Er macht ist beruflich ein Industriekletterer. Also er hat schon viel mit Höhenarbeit in Anführungszeichen zu tun. Aber dann in seiner Freizeit und insbesondere in so einer Katastrophenlage noch zur Verfügung zu stehen, das war super.
Herr Prosser, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch. Ja. Wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Einsätze und vor allen Dingen Ihnen und uns, dass Sie so einen Einsatz wie im Ahrtal nie wieder erleben müssen. Steht aber hoffentlich erstmal etwas Schöneres an. Sie hatten mir ja am Telefon im Vorgespräch gesagt, dass Sie verlobt sind und irgendwann heiraten wollen. Ja. Gibt es schon einen konkreten Termin?
Ja, gibt es tatsächlich. Anfang September. Ich habe eine ganz tolle Partnerin, die wirklich eine Grundfeste ist. Also egal, was für blöde Einsätze vielleicht jetzt auch noch kommen können. Ich weiß, wenn ich nach Hause komme, wartet da jemand.
So, mit eigenem Nachwuchs dauert es vielleicht noch, aber vielleicht haben Sie ja Neffen und Nichten oder jede Menge anderer kleiner Kinder in Ihrer Familie, die Sie umgeben. Ich habe nämlich ein kleines Dankeschön für die Zeit, die Sie sich für unsere Leute-Sendung genommen haben. Etwas, woran Sie dann im Spiel mit, ja, später vielleicht mal dem eigenen Nachwuchs oder eben anderen Kindern Spaß haben werden. Ich greife mal hier in die Tüte. Ich habe für Sie einen Lego-Hubschrauber mit Seilwinde und natürlich einem Luftretter.
Den behalte ich selber. Also den, okay. Ja, wir schauen mal, wer es kriegt.
Das Kind im Manne.
Super, ganz vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit und danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.